SRF 2 Kultur.
Es gibt Bilder, die fast alle kennen, ohne dass sie sie jemals im Original gesehen haben. Munchs Der Schrei zum Beispiel oder Klimts Kuss. Solche Bilder sind zu Kult geworden. Warum kennt man sie und andere nicht? In der kommenden halben Stunde erzählen wir in Reflexe die Geschichten hinter Bildern, die zu Ikonen geworden sind. Mein Name ist Noemi Gradwohl. Beginnen wir bei einer der berühmtesten Frauen Italiens. Jeder kennt Leonardo da Vincis Mona Lisa, das geheimnisvolle Lächeln, die Frisur, die Farben. Man kennt das Bild, auch wenn man selbst vielleicht noch gar nie im Louvre in Paris war. Die Mona Lisa ist eine Ikone. Warum gerade dieses Bild? Michele Robecchi, Kurator aus Italien, der in London lebt, hat diese Frage recherchiert.
The Mona Lisa was a painting that it was commissioned and then it was bought by the Emperor of France, by the King, sorry. So it was brought to France, it was in the Louvre. It was reasonably popular even back then because it's an interesting painting. First of all, because Leonardo didn't make that many. He only painted like 12, 10. So it was a bit of a rarity. Then there is the smile, of course, which is very enigmatic. Then it's the strange combination between landscape and portraiture, because the landscape in the back is kind of interesting too. So all these sort of things kind of helped giving the painting some kind of aura.
Die Mona Lisa sei ein besonderes Bild, in Auftrag gegeben anfangs des 16. Jahrhunderts. Der König von Frankreich kaufte es dann. Leonardo da Vinci habe nur wenige Porträts gemalt. Natürlich, dieses Lächeln und die merkwürdige Kombination von Porträt und Landschaft, all dies habe dem Bild eine Aura gegeben. Doch dies allein hätte nicht gereicht, um aus der Mona Lisa eine Legende zu machen. Dazu brauchte es einen Diebstahl. 1911 habe Vincenzo Perugia, ein italienischer Anstreicher, der im Louvre gearbeitet habe, das Gemälde gestohlen. Er sei der Meinung gewesen, dass ein italienisches Bild in Italien bleiben solle.
But I think the real moment where it skyrocketed to legendary status was when it was stolen in 1911 by this man called Vincenzo Perugia, which is felt that it was right that an Italian painting should stay in Italy and not in France. Purely nationalistic pride. Even though it was legally bought, so it wasn't stolen or anything. It wasn't like, you know, the British Museum is much more controversial in that regard, because the British Museum is packed with stuff that was actually, it's not mega, mega clear if it was stolen or bought. But there are no doubts that the Mona Lisa was actually sold. Still, you felt a duty bound to bring it back to Italy.
Obwohl der Louvre das Bild nicht gestohlen habe, sondern legal gekauft, war er der Meinung, es solle zurück nach Italien. Andere Bilder, zum Beispiel im Britischen Museum, sind ja von zweifelhafter Herkunft. Nicht so die Mona Lisa. Der Diebstahl war also ein nationalistischer Akt. Jetzt wurde nicht nur das Bild berühmt, sondern auch die Lücke, die es hinterließ. Viele Leute seien in den Louvre gekommen, um die leere Stelle an der Wand zu sehen.
And the museum was open, the Louvre stayed open for months with this blank spot. And people actually went there to see the blank spot because they wanted to be there. They wanted to be part of the moment. Oh my God, I want to see the empty room where the painting used to be, and it's not there anymore. And by the time it was back, that was when he earned his legend.
Man wollte Teil des Momentes sein. Und als die Mona Lisa wieder gefunden wurde und erneut an ihrem Platz hing, war sie zur Legende geworden. Die Mona Lisa ist ein Paradebeispiel, wie aus Kunst Kult werden kann. Kurator Michele Robecchi und die Kunsthistorikerin Francesca Bonazzoli haben nach Geschichten wie der Mona Lisa und anderer Ikonen der Kunst geforscht und Beispiele gefunden aus dem 6. Jahrhundert vor Christus bis heute. Nachzulesen sind sie im Buch Da Vinci bei den Simpsons. Erschienen ist es im Prestel Verlag und illustriert mit vielen Fotos. Schnell war für Robecchi und Bonazzoli klar, hinter jedem Werk, das heute zum Bildgedächtnis der Menschen gehört, steht eine andere Geschichte. Kunstexperte Michele Robecchi sagt, wer nach verbindenden Kriterien dieser Geschichten sucht, könne die folgenden vier finden. Was wird gesagt? Wer sagt es? Wie wird es gesagt? Und wo wird es gesagt?
To put it simply, one might say that there are four factors that are fundamental for a work of art to become famous. they are what is said, who says it, how it is said and where it is said.
Ziemlich offen formuliert Rubecki diese Faktoren und damit wird klar, dass es kein Rezept gibt, wie Kunst Kultstatus erreichen kann. Im Endeffekt ist jede Geschichte einzigartig. Dann ist es wohl doch das Quäntchen Zufall, das den Ausschlag gibt, ob ein Werk zu Kult wird. Nein, meint Rubecki, der Zufall spiele dabei keine Rolle. Denn Kunst selber entstehe immer aus einem Moment heraus. Kunst sei das Resultat der Situation, in der der Künstler sich befinde.
It's rarely a coincidence. I think art is always the result of a very specific situation.
Die Rolle der Kunst hat sich durch die Jahrhunderte gewandelt. Im Zeitalter vor der Fotografie waren Gemälde die einzige Art, Leute zu porträtieren, Malerei die einzige Möglichkeit, Bilder zu schaffen.
I think its role, its function has changed with time. If you consider, for example, that before photography, painting was the only way to portrait people, you can see that art had a much larger role than what it has now. Because painting was the only way to create images. Now we create images with our cell phone, we create images with our camera. But in those days, a painting was the only way to have one. Its influence and power over society was enormous.
Damals sei der Einfluss der Malerei enorm gewesen. Heute könnten alle mit ihren Handys ständig Bilder machen. Wann wird aus Kunst Kult? Dann, wenn ein Werk es schafft, einen Moment abzubilden, den alle verstehen, wenn die Aussage des Kunstwerkes die Bildsprache einer Gesellschaft trifft. Myron, einem der bedeutendsten Bildhauer der griechischen Antike, ist ein solches Werk gelungen. Er hat Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus den Diskobol geschaffen, eine Bronzefigur, die etliche Male kopiert wurde. Sie zeigt einen nackten jungen Mann, der dabei ist, einen Diskus zu werfen, einen Athleten konzentriert, in voller Bewegung. Wegen dieser Genauigkeit der Pose hat die Skulptur bis heute Bestand. Ein Sportler, der gerade den Diskus schleudert, das sei bis heute lesbar.
The Discobolus, it survived for 20th century as a very popular sculpture because the idea that it represents of the athlete about to throw the disc. It's something that you can still relate to these days. And it's not a coincidence that it's been used as the poster child for every single edition of the Olympic Games from over 20 centuries now.
Es sei kein Wunder, dass diese Pose seit nunmehr 20 Jahrhunderten die Olympischen Spiele verkörpere. Dennoch, der Sportler, der hochkonzentriert seinen Diskus werfen will, ist es wirklich das Kunstwerk, das hier Kultcharakter hat? Oder vielmehr die Pose, die alle Menschen sofort begreifen. Denn die Skulptur zeigt nicht den Sieger oder den Verlierer, sondern den Moment des Versuchs. Ja, meint Michele Rubecki, das sei das Geheimnis des Erfolgs, dass Myron den Versuch abgebildet habe.
It's the attempt. Yes, it's about a try. It's about a try, yes. And that's something that we can only identify. Because some people can identify with a winner. A lot of people can identify with a loser, but everybody can identify with a trier.
Einige Menschen könnten sich mit dem Gewinner identifizieren, viele mehr mit dem Verlierer, doch alle mit dem, der etwas probiert. Bei Myrons Discobol spielt also nicht die kunstvoll erschaffene Figur die entscheidende Rolle, dass sie Kult wurde, sondern die allgemeingültige Situation, für die sie steht. Was heißt denn das eigentlich, Kult? Heißt das erfolgreich sein? Oder so bekannt sein, dass das Kunstwerk zitiert, also in einem fremden Zusammenhang gebraucht werden kann? Oder bedeutet Kult ganz einfach nur bekannt sein? Michele Rubecki, italienischstämmiger Kurator und Buchautor aus London, differenziert. Man müsse klar zwischen modisch und kultig unterscheiden. Modisch sei etwas, das gerade jetzt sehr populär sei und vielleicht auch noch in 20, 30 Jahren.
Well, I think there is a difference here between what's fashionable and what's iconic. Because fashionable is something that can be very popular now. It might be still popular in 20 years or 30 years, but it's not gonna stand the test of time. Whereas cult is something that survived the test of time and survived a lot of centuries and is still with us today.
Kult hingegen sei etwas, das auch nach Jahrhunderten noch bekannt sei, wie ehedem. Dass ein Werk zitiert werde, sei ebenfalls ein Indiz für Kult. Robecki schränkt jedoch ein. Wenn Künstler andere Künstler zitieren, dann bleiben diejenigen, die diese neue Kunst schaffen, also die Künstler auf Augenhöhe. Etwas, das ja auch in der Renaissance praktiziert wurde. Wenn aber ein Modemacher oder ein Filmregisseur ein Kunstwerk zitiere, sei die Gefahr da, dass dieses falsch interpretiert wird, denn nun sei der Kontext komplett anders.
When we talk about artists quoting artists, we stay in the same bracket, in the same realm. Whereas when we talk about fashion designers or film directors quoting art, the art moves to a different context. And when it moves to different contexts, it's more vulnerable to different interpretations.
Das Kunstwerk sei verletzbar geworden. Zitieren hat für Michele Robecki Grenzen. Das macht an einem Beispiel deutlich, das für ihn diese Grenzen überschreitet. Es geht die Venus von Milo, eine Frauenfigur aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, die ein Bauer per Zufall auf der griechischen Insel Milos fand. Von der Venus von Milo ist alles erhalten, außer ihren Armen. Michele Robecki stört nun, dass eine Firma in den 1960er Jahren mit der Venus von Milo für ein Freisprechtelefon geworben habe. Die Werbung lege den Akzent auf die Tatsache, dass die Venus keine Arme habe, auf ihre Behinderung also.
Well, if you take the Venus of Milo, and you decide to make an ad about a hand-free telephone, obviously you're focusing on the fact that she doesn't have arms, which in art, it's this wonderful mystery about what is this woman doing. That's why, the artwork is so popular, because we've been wondering for centuries, what is she doing? We don't know. And the fact that you decide to focus on the handicap of not having arms to promote commercially something else, it can be funny. I'm not sure to what extent it actually honors the original intentions of the artwork.
Dabei sei gerade das eines der wunderbaren Geheimnisse dieser Figur, zu rätseln, was sie wohl mit ihren Armen mache. Michele Robecki ist skeptisch, ob man mit solcher Werbung dem Kunstwerk gerecht werde. Ist ein Kunstwerk also heilig, unantastbar? So eng will der Kurator Kunst nicht verstanden wissen. Es komme auf die intelligente Einbettung des Zitats an. Es gäbe einen Künstler, der 2013 Gustav Klimts Gemälde Der Kuss nachgebildet habe, auf einem zerbombten Haus in Damaskus. Die Einschusslöcher habe er für das Muster des Mantels der Liebenden benutzt.
There is an artist. He replicated the kiss by Klimt on a wall of a building in Damascus in Syria. And using the holes in the building made by the bombing as to reproduce the pattern of the codes that surrounds the two lovers. And I think that's absolutely genius. It's a wonderful image. Well, I think in that case it's a message of hope, that even in the most despair, in the most tragic situations, you can still actually try to project some optimism, some beauty, some love.
Das sei absolut genial. Es sei ein Signal der Hoffnung, dass man auch in einer sehr verzweifelten Lage noch Optimismus, Schönheit und Liebe projizieren könne. Sie hören SRF2 Kultur. In der Sendung Reflexe untersuchen wir, wie aus Kunstwerken Kultwerke werden. Kein anderes Jahrzehnt hat der Entwicklung von Kunst zu Kult dermaßen Auftrieb gegeben wie die 1960er Jahre. Denn dieses Jahrzehnt hat das Medienzeitalter eingeläutet. Werbung wurde omnipräsent, Bilder wurden reproduziert und verbreitet. Massenmedien begannen eine Schlüsselrolle in der Gesellschaft zu spielen.
The 60s were important because there was the first time where mass media started playing a key role in society, which means that there was a lot of promotion, a lot of distribution, and a lot of reproduction of images around. And it was also a time when pop culture, and by pop culture I mean everyday culture, so to speak, like posters, like postcards, like film, theater, music, on a visual level merged with the so-called high art.
Es waren auch die Jahre, in der die Popkultur mit der sogenannten hohen Kunst verschmolz. Ein wichtiger Exponent war dabei Andy Warhol. Der US-amerikanische Künstler malte Marilyn Monroe und Jackie Kennedy, berühmte Schauspielerinnen oder Politikergattinnen, und gab diesen Bildern den gleichen Status wie der traditionsreichen Porträtkunst.
When you have an artist like Andy Warhol painting Marilyn Monroe or Jackie Kennedy, which are popular figures in the sense of being, you know, famous actresses or politicians or musicians, whatever, and put them on the same status as what used to be portraiture in art, which was something a little more obscure and austere, if you like, because it was mostly related either to personal friends or acquaintances or to people in power, kings and presidents and cardinals and people like that. So to have actresses or singers or pop singers is a very different game.
Ein völlig neues Spiel. Waren Porträts doch zuvor streng Freunden oder Königen, Politikern oder Kardinälen vorbehalten gewesen. Auf die Spitze getrieben hat Andy Warhol die Porträtmalerei mit seinen Porträts von der Campbell Soup, Suppendosen, profanen Gegenständen aus dem Supermarktregal. Die Medien seien in den 1960er Jahren wahrhaft explodiert. Und da sie die Gesellschaft dermaßen beeinflussten, hätten Künstler sie unmöglich ignorieren können. Sie mussten sich darauf einlassen.
I think once you have this kind of media explosion, that it affects society so much, it's impossible for an artist to stay indifferent. I think he has to engage with it. And you see it even today. We're kind of living a second media revolution now with the internet and social networks and things like that, and you see a lot of art responding to that in the same way.
Das gleiche Phänomen könne man heute beobachten. Wir erlebten eine zweite Medienrevolution mit dem Internet, den sozialen Medien und so weiter, sagt Kurator Michele Robecki, und viele Künstler reagierten darauf. Andy Warhol ist einer der Künstler, der mit seinen Werken Ikonen geschaffen hat. Ob Talent dabei das Entscheidende war oder sein Gespür für gesellschaftliche Entwicklungen, bleibt dahingestellt. Denn Talent allein sei keine Garantie, um einem Werk Kultstatus zu verleihen. Davon ist Michele Robecki überzeugt. Caravaggio und Tizian zum Beispiel seien begnadete Maler gewesen.
Yes. And it's not something related to the talent of the artist necessarily, because you have artists like Caravaggio or Titian that they were extraordinary painters, extraordinary, but somehow they never managed to create that image, that particular image that met this kind of monumental success.
Jedoch sei es beiden nicht gelungen, das Bild zu erschaffen, das ihnen den riesigen Erfolg beschert hätte. Heute kennt man die Namen von Tizian und Caravaggio. Doch die wenigsten könnten ein konkretes Bild der beiden beschreiben. Ein ähnliches Schicksal teilte bis vor ein paar Jahren auch Jan Vermeer. Vom niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts kannte man allerhöchstens das Gemälde der Dienstmagd mit dem Milchkrug. Doch kaum jemandem war die geheimnisvolle junge Frau geläufig, die der Maler mit einer exotischen Kopfbedeckung und Perlenohrringen malte. Dass Sie heute sofort Ihr Gesicht vor sich sehen, ist einer US-amerikanischen Schriftstellerin zu verdanken.
That's a great example of how it's impossible to predict why an artwork can reach legendary status. Although some people kind of call it the Mona Lisa of the North, because of the pose, because there's also something exotic about her clothing. And the last thing I think everybody would expect it was that a novelist in Washington, D.C. could take this painting and write a book about it, and the book would generate a film, and the film would just create this monster, this super popular painting. So 400 years elapsed between the realization of the painting and its reaching a cult status.
Eine Schriftstellerin aus Washington hat 1999 einen Roman über dieses Mädchen mit dem Perlenohrgehänge geschrieben. Das Buch wurde verfilmt und seither ist das Bild von 1665 ein Riesenerfolg. 400 Jahre nachdem Jan Vermeer das Bild malte, hat es Kultstatus erlangt. Von der Verfilmung von 2003 mit den Schauspielern Colin Firth und Scarlett Johansson hat auch das Museum profitiert, in dem das erstaunlich kleine Gemälde hängt. Es ist das Mauritshaus in Den Haag. Seine Besucherzahl hat sich seit dem Filmstart vervielfacht.
What happened was that it's in this museum, it's in The Hague, and it multiplied the number of visitors the museum ever had.
So viele Besucher kamen, dass das Museum dringend benötigte Renovationsmaßnahmen finanzieren konnte und nach 2 Jahren sein Haus, soeben Ende Juni, komplett modernisiert wiedereröffnet hat. Mit Filmästhetik spielt Edward Hopper in seinem großformatigen Ölgemälde Night Hawks, Nachtschwärmer, von 1942. Es zeigt eine Bar an einer Straßenecke, die nicht existiert, irgendwo in einer amerikanischen Großstadt. Man schaut von der menschenleeren Straße aus durch die Scheiben an einen Tresen. Ein Paar, es ist ein Selbstporträt des Künstlers mit seiner Frau, unterhält sich mit dem Barkeeper, während ebenfalls am Tresen ein einsamer Mann vor sich hin sinniert. Das Format und die Perspektive erinnern an ein Standbild aus einem Film. Ein faszinierendes Bild, meint Michele Robecki. Die Szenerie wirke für Europäer so, wie man sich Amerika vorstelle.
I think to us European, it boils down to the fact that it's a very, very good representation of our idea of America or of a lot of things that are Americans.
Dieser Typisierung habe das Gemälde seinen Kultcharakter zu verdanken. Wann immer man auch in den USA einen Diner sehe, so komme einem unweigerlich Edward Hoppers Bild in den Sinn.
To be honest with you, it got to the stage where even now, if you go to the States and you see a diner at night, you can't help thinking about that painting, which is extraordinary if you think about it.
Besser kann man eigentlich nicht definieren, was ein Kultbild ist. Doch damit nicht genug. Auch ein Werk, das Night Hawks zitiert, hat Hoppers Kunstwerk unvergesslich gemacht. Ein Bild, das fast noch bekannter ist als das Original. Der Österreicher Gottfried Hellenwein hat es 1984 gemalt und die Vorlage dazu verfremdet. Das Setting ist zwar das gleiche, doch die Personen hat er ausgetauscht und durch menschliche Ikonen ersetzt. Marilyn Monroe strahlt nun an der Seite von Humphrey Bogart. Ums Eck lehnt James Dean am Tresen. Elvis mimt den Barkeeper. Boulevard of Broken Dreams heißt es nun. Auch dieses Werk könne man nur aus dem historischen Zusammenhang heraus begreifen, meint Kurator Michele Robecki. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre steckten die USA nach dem Watergate-Skandal in einer tiefen Krise. Man habe sich nach den guten, unbeschwerten Zeiten zurückgesehnt und diese in den 1950er Jahren gefunden. Diese Sehnsucht materialisierte sich in der Popkultur. Das Musical Grease oder auch der Kinohit American Graffiti zeugen davon.
That actually happened in the late 70s, early 80s. And it was at the end of a long trail of episodes in popular culture that were referring to this sort of 50s revival. Because there was America post-Watergate, which was a very depressed country, which was trying to come to terms with this major political failure and the Vietnam War and things like that. So they started looking at a time where the country was in a much better place, where they knew they were on the right and not on the wrong, hence the 50s. So you have your American graffitis, so you have your Grease, and of course you have posters with James Dean and Elvis and Marilyn and Humphrey Bogart. So it's a bit nostalgia. It's nostalgia. That was the painting.
Posters mit Elvis, James Dean, Marilyn und Humphrey Bogart standen für Nostalgie, verdichtet zu Hellenweins Bild des Boulevard of Broken Dreams. Bleibt zum Schluss noch die Frage nach der Moral. Dazu habe ich für unser Gespräch ein Tassenpaar mitgebracht.
I first wanted to take it out.
Oh, great. Oh, wonderful. That's a Van Gogh coffee
yeah,
cup.
It's even from the museum. There was this big show.
Van Goghs Sonnenblumen sind auf den Tassen abgebildet. Die Tassen stammen aus einer Ausstellung zu Van Gogh in Basel. Ich will wissen, was Michele Robecki von solchen Tassen hält.
Yeah, I mean, obviously I have mixed feelings. There is a very fine line between what is tasteful and what is not. So when you do these things, I actually like these cups. I think they're really nice.
Er habe gemischte Gefühle, sagt er. Es sei eine Gratwanderung zwischen geschmackvoll und geschmacklos. Doch eigentlich gefielen ihm diese Tassen. Ist es denn in einem moralischen Sinn vertretbar, Kunst als Dekoration zu brauchen? Schade sei einfach, dass Van Gogh nichts davon habe, meint Michele Robecki. Er sei in Armut gestorben und könnte heute Millionär sein.
In Van Gogh's case, it's a bit of a shame that he died before he could experience any of what's going on right now, because he died in poverty. And if he was alive now, he would be a millionaire. From my experience dealing with contemporary artists, with living artists, I have to say that, again, you know, some people can be amused or honored, and some people can be upset. It's really hard to tell.
Mit zeitgenössischer Kunst sei das so eine Sache. Manche Künstler wären geehrt, andere entsetzt. Viel mehr Mühe bereiten ihm jedoch römische Statuen, die manche in ihren privaten Garten stellten. Das ergebe für ihn keinen Sinn.
I have even a larger problem with people putting Roman sculptures in their garden, if you ask me. I think it's a kind of a ridiculous way to go on about it, because it just doesn't make any sense. These things were made to be public, and they were referencing to gods, and I just don't see why you should have one in your garden.
Solche Skulpturen repräsentierten Gottheiten. Was sollten die denn im Garten? Kunstwerke gehören also zu unserem kulturellen Gedächtnis. Welche Werke jedoch davon zu Ikonen werden, hängt auch von der Gesellschaft und ihrem sorgfältigen Umgang mit den Kunstgegenständen ab. Kunst ist für alle bestimmt, aber nicht immer und nicht unter allen Umständen. Das war Reflexe zur Frage, wie aus Kunst Kult wird. Einige Geschichten, die das erklären, haben Sie gehört. Der Kurator Michele Robecki hat sie erzählt. Mit Francesca Bonazzoli hat er darüber auch ein Buch geschrieben. Es heißt Da Vinci bei den Simpsons, wie aus Kunst Kult wird und ist erschienen im Prestel Verlag. Das war eine Sendung von Noemi Gradwohl. Sie können sie nochmals hören unter srf.ch/kultur. Dort auf den Button Sendungen klicken.
SRF 2 Kultur.
Mit Annelies Berger. Jetzt, ich wünsche einen regenfreien Tag. Zusammen mit Norbert Graf, der die Musik ausgewählt hat. Prestissimo aus der Sinfonie in S-Dur von Carl-Philipp Emanuel Bach mit Le Violon du Roi. Spannend, wie vor 250 Jahren ein Komponist die Nationen, die Länder sah. Georg Philipp Telemann hat in seiner Suite Les Nations, Russland, Portugal, der Türkei, auch der Schweiz einen Satz auf den Leib komponiert. Und uns Schweizerinnen und Schweizern hat Telemann natürlich kein virtuoses oder brillantes musikalisches Denkmal gesetzt, sondern ein behäbiges.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.